Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderuth und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserem Strategieinterview Mark Pollock, CEO des internationalen Full-Service-HR-Dienstleisters der Trenkwalder Gruppe. Hallo Mark.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Der Mangel an Fach- und Arbeitskräften, der hat ja nahezu jedes Unternehmen in Deutschland erfasst. Also ich kenne keinen mehr, der da nicht drüber spricht. Und auch in unseren Strategieprozessen ist dieses Thema, wir wollen Top-Arbeitgeber sein, um hier irgendjemanden überhaupt noch zu uns zu bewegen. Wirklich das absolute Top-Thema. Und das hat mittlerweile schon fast einen höheren Stellenwert, als irgendwie den Vertrieb nach vorne zu bringen. So mein Eindruck. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ihr seid als Trenkwalder Gruppe ja schon seit über 3 Jahrzehnten wirklich ein führendes Unternehmen im Bereich der Personaldienstleistungen in Zentraleuropa mit einer absoluten Expertise, was Personalberatung, Vermittlung, Überlassung, aber auch Outsourcing und wirklich auch Tech-Lösungen angeht. Da werden wir heute nochmal einen gewichtigen Schwerpunkt drauflegen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ihr helft da sozusagen Unternehmen und Arbeitssuchende ideal in verschiedensten Formen zusammenzubringen. Und ich habe gedacht, wir laden dich mal ein, dass auch die Unternehmer und Manager da draußen mal lernen können, wie das die Profis machen. Und von daher freue ich mich heute auf unseren Talk, Marc. Sehr schön. Ich stelle dich nochmal kurz unserem Publikum vor. Du hast an der RWTH Aachen dein Diplom zum Wirtschaftsingenieur absolviert und im Anschluss daran bist du bei der Dröge Group im Beratungsgeschäft eingestiegen. Dort warst du dann rund 6 Jahre tätig, zuletzt als Principal, bevor du dann auf die Managementseite eines der Portfoliounternehmen gewechselt bist und als Senior Vice President das Performance Management bei Trenkwalder verantwortet hast. Danach 2 Jahre CFO und COO der Trenkwalder Deutschland, dann CEO in Deutschland und dann im Dezember 2022 CEO der Trenkwalder Gruppe. Marc, jetzt kommt die erste Frage. Und die erste Frage, magst du uns nochmal, weil das ist so vielfältig, was ihr macht. Und vielleicht auch mal wir sind jetzt nicht der OMR-Podcast, aber Zahlen sind auch bei uns ganz, ganz schön mal, dass wir einfach mal die Dimension verstehen, wie viel Menschen ihr denn so bewegt und die ihr da mit den Unternehmen zusammenbringt.
Ja. Also um Trenkwalder so ein bisschen zu verstehen und auch das Backbone von Trenkwalder zu verstehen, ich bezeichne mal Trenkwalder als absolute Recruiting-Maschine. Um ein bisschen Zahlenwerk zu bekommen, wir haben aktuell, sind wir operativ tätig in 15 Ländern, nächstes Jahr 16 Ländern. Wir beschäftigen auf unserer Payroll aktuell 18.000 Mitarbeiter. Mhm. Natürlich dadurch, dass unser Kerngeschäft die Zeitarbeit ist und unser Altgeschäft die Zeitarbeit ist, hast du eine gewisse Fluktuation drin. Das heißt, du musst ständig rekrutieren. Und Trenkwalder ist eine Recruiting-Maschine. Mhm. Wir verarbeiten über 1 Million Bewerbungen pro Jahr.
Okay.
Also Menschen, die sich bei uns bewerben, aktiv. Mhm. Hinzu kommen auch noch, die wir aktiv anwerben. Diese Bewerbungen müssen verarbeitet werden und dann versuchen, das Perfect Match zu finden. So, und das Perfect Match, da gibt es verschiedene Vertragsformen, wie du eben auch schon gesagt hast. Das kann die Zeitarbeit sein, das kann die Personalvermittlung sein, also klassisch Headhunt, was man kennt. Die Vermittlung von Freelancern sein oder Mitarbeiter, die bei uns auf der Payroll sind, wo wir nachher nicht den Mitarbeiter verleasen an den Kunden, sondern eine Dienstleistung dem Kunden zur Verfügung stellen. Das ist dann in Form von Outsourcing. Das heißt, die Mitarbeiter werden komplett von uns gemanagt, nicht nur im operativen Tagesgeschäft gemanagt.
Ja, sehr gut. Da schauen wir nachher nochmal ein bisschen genauer rein, weil das finde ich ein super spannendes Thema. Ich glaube auch für die Zukunft für viele Unternehmen echtes Thema, weil es zwar schön, wenn man so seine ganzen Prozesse und die Maschinen irgendwo stehen hat, aber wenn ich meine People da nicht reinkriege und das den ganzen Prozess dann irgendwie auch nicht mehr handeln kann, dann macht das ja durchaus Sinn, das ein oder andere Thema mal abzugeben. Aber was sind denn die konkreten Schmerzen, mit denen Kunden auf euch zukommen und was sind das für Kunden? Vielleicht, um da auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen.
Ja, also unser Kundenkreis, vor allen Dingen in Deutschland, ist sehr vielfältig. Fast die gesamte Wirtschaft arbeitet mit Zeitarbeitern. So, die Frage ist, warum macht das ein Unternehmen? Man braucht immer ein bisschen Flexibilisierung und Skalierbarkeit. Sei es jetzt in Spitzen, jetzt gehen wir gerade in die Weihnachtssaison rein, gerade da in der Logistik. Da brummen die Maschinen, da muss gepackt werden, da muss sehr, sehr viel gearbeitet werden. Gerade das ist das klassische Beispiel, wo es dann hochfährt. Unternehmen, mit denen wir hauptsächlich zusammenarbeiten, wir haben uns sehr stark auf gewisse Branchen fokussiert in Deutschland. Das ist zum einen Pharma, Chemie, das sind große Themen mit Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. wo wir Fachpersonal zur Verfügung stellen. Das heißt, das klassische Leiharbeiterpersonal in Deutschland, das ist sehr, sehr stark im Niedriglohnsegment angesiedelt. Aber es gibt natürlich auch Zeitarbeiter, die im höherwertigen Lohnsegment dementsprechend arbeiten. Und da haben wir ganz klar einen Fokus für uns drauf gelegt, was Personalrecruiting in Deutschland angeht.
Jetzt durfte ich dich ja vor kurzem mal nach Budapest begleiten, zum Top-Management-Meeting eures internationalen Boards. Und da haben wir ganz viel über innovative Lösungen gesprochen. Das fand ich total spannend und das treibt euch da auch an, sowie das Outsourcing-Thema wirklich kompletter Business-Prozesse. Und kannst du mal uns einen konkreten Einblick vielleicht geben? Wie sieht sowas aus? Für welche Themenfelder, welche Art Prozesse? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt Management bin und sag so, da würde ich immer an IT denken, ist so der Klassiker des Outsourcings, an das wer heute denkt. Aber was sind das für Themen?
Also wenn wir wieder auf das, unser Hauptthema ist natürlich im ersten Schritt erstmal Recruiting. Also im Recruiting fängt es erstmal an. Und da gibt es natürlich Massenprozesse. Um die über 1 Million Bewerbungen zu verarbeiten, müssen die Prozesse wirklich sehr, sehr stringent durchstrukturiert sein und extrem gut gemanagt sein. Die Frage ist natürlich, die wir uns immer stellen, ist, kann man den Prozess eventuell nochmal ein bisschen optimieren und kann Tech vielleicht hier eine gewisse Rolle spielen? Man muss sich das so vorstellen, unsere Recruiter schalten Stellenanzeigen, bekommen Bewerbungen rein, treten in Kontakt mit Bewerbern und versuchen zu identifizieren, ob der Kandidat auf diese eine Stelle passt oder auf eine andere Stelle vielleicht passt. Unsere Idee dahinter ist, wie kann Tech hier eine Rolle spielen und wie kann dieser Prozess effizienter gestaltet werden? Tech kann helfen, das Perfect Match vorzuschlagen. Also dementsprechend den Recruiter in der Massenbearbeitung der Bewerbung zu entlasten und zu schauen und auch die Brücke herzustellen, passt dieser Bewerber, der sich gerade bei uns bewirbt, vielleicht gerade nicht auf diese Stelle, aber vielleicht auf eine andere Stelle.
Die der Recruiter jetzt vielleicht noch gar nicht im Blick hat. Ne?
Genau, in seiner Welt des Recruiters und seines Teams. Oder passt der vielleicht in andere Stellenanzeige rein, die wir gerade bearbeiten, über einen anderen Recruiter. Natürlich haben wir ein geschlossenes CRM-System, wo man auch einen Überblick hat, aber eine ganz, ganz wichtige Brücke, die wir schlagen müssen, den Kunden proaktiv zu beraten. Also stell dir vor, du hast einen Bestandskunden. Natürlich hast du nicht alle Stellenanzeigen von dem Kunden, alle Bedarfe immer auf dem Schirm. Da ist natürlich die Brücke extrem gut zu sagen, okay, der Bewerber, der passt vielleicht gerade mit seinen Kriterien hier nicht auf diese Stelle drauf, die ich besetzen soll. Aber ich schlage ihn proaktiv meinem bestehenden Kunden oder einem Neukunden mal vor. Und vielleicht sah das Perfect Match dann da. Und das ist eine Technologie und vor allen Dingen eine selbstlernende Technologie, die mit immer mehr Daten gefüttert wird und immer weiter dazulernt, wie ein kleines Kind, das zur Schule geht und irgendwann, selbstlernend irgendwann einer künstlichen Intelligenz resultiert, die immer bessere Matches vorschlägt und immer besser unterstützt. Und das wird, und das heute auch schon, das entlastet unsere Recruiter und wird vor allen Dingen in den nächsten 1-2 Jahren unsere Recruiter noch deutlicher entlasten.
Und einfach auch bessere Leute vielleicht auch zu den richtigen Jobs führen, ne?
Genau.
Ja. Und das ist ja was Unternehmen dann heute vielleicht auch gar nicht leisten können. Ne? Also wenn wir dann allein schon an den Recruiting-Prozess denken und ich erinnere mich mal ein paar Tage zurück und das ist heute, glaube ich, auch noch so, dann dauert das meistens sehr, sehr lange.
Genau.
Dann ist da wieder jemand im Urlaub, dann meldet der sich nicht zurück und in den heutigen Zeiten, glaube ich, ne, dann ist der, wenn das ein guter Bewerber ist, dann ist er weg.
Geschwindigkeit ist der Schlüssel und meiner Meinung nach auch Kommunikation ist der Schlüssel. Der Recruiter, der muss Zeit darauf verwenden, als Karriereberater zu fungieren. Gerade wenn wir über das Thema, und ich meine, die Statistiken sind ja da in Deutschland, also jeder Dritte ist aktuell unzufrieden in seinem aktuellen Beschäftigungsverhältnis. Das heißt, wenn man sich das anguckt, ein großer Recruiting-Pool ist natürlich, aus bestehenden Arbeitsverhältnissen jemanden in eine neue Position zu bringen. So, und das ist auch aktuell in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, wechselt nicht jeder unbedingt gerne in den Job, aber man kann ihn natürlich dahin begleiten und versuchen für ihn, die beste Möglichkeit in seiner privaten Infrastruktur dementsprechend zu gewährleisten. Und man muss ehrlicherweise sagen, wir werten das sehr, sehr häufig aus durch Kundenbefragung, Mitarbeiterbefragung. Klar ist das Thema Gehalt immer ein extrem wichtiges Thema, aber häufig sind Softfacts, die nachher den Unterschied machen.
Okay, also so die klassischen New Work Themen jetzt?
Oder? Klassische New Work, obwohl man sagen muss, klar, du hast natürlich auch eine New Work-Thema, aber viele schauen schon darauf, okay, ist der Arbeitsweg vielleicht für mich kürzer?
Okay. Mhm.
Habe ich teilweise, ich war selber überrascht, wir haben letztens noch eine Statistik ausgewertet, da war die Kantine ein immens wichtiger Fall. Also spricht zu 100% gegen Homeoffice, ja. Aber es ist ein Kriterium, was vielen wichtig ist.
Mhm. Und, kann ich verstehen.
Und darauf muss man im Speziellen eingehen. Das heißt, im Kern, was unsere Recruiter machen müssen, zu identifizieren, inwiefern oder erst im ersten Schritt mit dem Kunden zusammen identifizieren, welchen Mehrwert kann der Kunden leisten, als Arbeitgeber oder als Kunde, wo unser Mitarbeiter eingesetzt wird, das ganz klar zu identifizieren. Und der Recruiter muss sich Zeit nehmen, mit dem Bewerber darüber zu sprechen, ob es dort ein Perfect Match gibt. Weil nur jemand, der zufrieden ist, wird auch in dem Beschäftigungsverhältnis bleiben, genau, und wird das auch annehmen.
Und nur dann ist es für euch lukrativ und am Ende auch für den Kunden.
Absolut.
Und also müssen alle drei gewinnen, ne?
Weil genau.
Ansonsten einfach mal schnell vermittelt. Hat keiner was von, ne?
Dann
ist der Aufwand zu groß, absolut. Jetzt bist du ein bisschen auf das Tech-Thema schon, also Matching-Thema eingegangen. Finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend, wo das hingehen kann. Und wenn viele Unternehmer jetzt heute schon das hören und denken, wie Recruiting heute bei ihnen läuft, die sind ja froh, wenn sie irgendeine Bewerbung kriegen, ne? Sind wir auch mal ehrlich, jetzt verarbeitet ihr da 1 Million. Aber wann denke ich denn jetzt vielleicht oder komme als Kunde zu euch und sag so, ah, das ist so schwierig, wir kriegen vielleicht genug. Wann komme ich denn mit so einem Outsourcing-Thema zu euch?
Ja, Outsourcing muss man sich in verschiedenen Dimensionen nochmal betrachten. Also erstmal, Frage ist natürlich, was sind so klassische Outsourcing-Projekte? Also Outsourcing definieren wir erstmal als Sekundärprozess.
Mhm.
Wo ein Kunde sagt, okay, ich möchte mich auf mein Kerngeschäft, auf meine Kernprozesse konzentrieren, sei es jetzt in der Fertigung, sei es jetzt in der Vermarktung von Produkten, also ein klassischer Retailer, Online-Retailer. Der sagt, okay, es gibt ein paar Themen, da möchte ich mich selber gar nicht mehr mit beschäftigen, aus verschiedensten Gründen.
Mhm.
Ich kann nicht skalieren, ich habe vielleicht eine mangelnde Kundenzufriedenheit, ich brauche mehr Flexibilität, jetzt gerade mal im Weihnachtsgeschäft beispielsweise.
Mhm.
Oder es gibt halt einfach auch lästige Themen, die sehr, sehr kostenintensiv sind, um es mal ganz einfach zu sagen. Und sie kriegen auch vielleicht keinen Griff dran an die Prozesseffizienz.
Mhm.
So, das ist ein ganz klassisches Thema, wo wir sagen, okay, da steigen wir ein. Um das ein bisschen zu durchleuchten, unsere Kernthemen, die wir aktuell auf dem Markt anbieten, ist eingegliedert in Services, klassisches Kundenservice-Bereich.
Mhm.
Also von der Bestellrückfrage, die ein Kunde stellt, das ist ein klassischer Mitarbeiter von uns, der aus dem Contact Center 10-sprachig das ganze Thema dann beantworten kann. Das geht über dann bis zu dem ganzen Thema Forderungsmanagement. Also wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird, muss durch einen sogenannten Soft-Collection-Prozess, den wir umsetzen, dementsprechend nachgefasst werden, dass die Rechnung dann eingeleitet wird. Und dann gibt es nochmal sehr, sehr viel industriespezifische Prozesse, die wir machen.
Mhm.
Also individuelle Lösungen fürs Gesundheitswesen, für die Energiewirtschaft, also für Energieversorger von Städten, bis hin zur Versicherung. Wo jeweils individuelle Prozesse abgefragt werden und Bedarf da ist. Eins haben alle Industrien immer gemeinsam, nämlich den Prozess, den wir begleiten, hat immer eine klare Erwartungshaltung dahinter, also ganz klar KPI getrieben.
Mhm.
Wenn du dir mal den klassischen Kundenservice anguckst, das Schlüssel ist immer, gerade im Retail-Bereich, ist das Thema Kundenzufriedenheit ein extrem großes Thema, weil nur ein zufriedener Kunde wird wieder bestellen.
Klar.
Und auch nur ein Kunde, mit dem vernünftig im Warenwesen gesprochen wird, wird auch wieder bestellen, ansonsten geht dieser Kunde verloren, egal wie die Lösung nachher aussieht. Und da steigen wir ein. Also eine ganz klare Ausgangsbasis, was KPIs angeht, Service Level Agreement, klarer Status quo, was Kundenzufriedenheit angeht. Und dann ist unsere Aufgabe, zusammen diese KPIs umzusetzen, zusammen strukturiert und die Prozesskosten für den Einzelprozess zu reduzieren.
Okay, verstehe.
Das ist dann erstmal, der erste Schritt ist natürlich klassische Process Mapping, was wir machen. Mhm. Da kommt so ein bisschen der Beratungshintergrund von uns hinzu. Das ist ein kleines Backbone von uns.
Das hilft auch vielen Kunden, ne?
Weil
die kennen ihren Prozess dann vielleicht, aber so gut kennen sie ihn dann doch nicht, oder?
Genau. Ja, ich war gestern hatten wir noch einen Workshop ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber ein großer Energieversorger.
Ja.
Selbst durch kleine Griffe kriegt man, also man kriegt nach, sagen wir mal, nach so 10, 15 Minuten kriegen meine Kollegen und ich so ein Gefühl, okay, da ist was möglich. Wenn man ein bisschen nur den Prozess ändert, jetzt erstmal nur gar nicht durch reine Tech, sondern nur durch reine Prozesseffizienz, das ganze Thema neu aufsetzt, klassisches First-Second-Level-Support macht, also First-Level-Support würden wir dann machen, Second-Level-Support auf die Massenthemen, die wir jetzt erstmal bearbeiten. Der Kunde zieht sich zurück auf Second-Level-Support, auf komplexen Themenbearbeitung. da kriegt man schon mal viel raus. Ne? Mhm. Und dann First-Level-Support natürlich auch nochmal deutlich umstellen.
Okay.
Im Kern geht es auch darum, die Produktivität dementsprechend jetzt erstmal dann gesamt zu steigern. Und da liegt natürlich ganz klar unser Fokus drauf. Und unsere Verrechnungsmodelle, die wir anbieten, das sind von der Stundenverrechnung eines Mitarbeiters, die wir dann machen im Outsourcing-Bereich. Aber der Trend geht ganz klar auf transaktionsbasierte Modelle. Das heißt, der Kunde zahlt wirklich nur pro Transaktion, die durch uns umgesetzt wurde. Und da ist natürlich Effizienz das größte Benefit. Ne? Und da macht erst der Business Case auch für uns Sinn.
Absolut. Und aber das ist jetzt für euch ja auch in gewisser Weise ein großer Wandel. Ne? Also vom ich suche Leute und vermittle sie irgendwo hin. Ne? Das ist so eine Sache. Oder sie sind meine Mitarbeiter, ich verleihe sie irgendwo hin zu. Wir übernehmen wirklich komplette Prozesse und übernehmen auch Verantwortung für, ich sag mal, das Endprodukt, das dann da vielleicht sogar rauskommt. Wie viel macht das denn heute so? Also wenn du mir jetzt mal so eine Einschätzung geben kannst, wie viel habt ihr heute so prozentual vielleicht noch das klassische Geschäft? Wie viel ist schon Outsourcing und wie viel auch, sag mal, neue Tech-Solutions?
Also von den 18.000 Mitarbeitern sind knapp 1.500 sind im Outsourcing-Bereich.
Okay.
Wir wachsen aber extrem stark im Outsourcing-Bereich. Das heißt, wir haben die letzten Jahre eine extreme Wachstum. Wir haben 2018 mit angefangen erst, mit null.
Okay.
Sind die letzten Jahre sehr, sehr konstant gewachsen. Auch wir ohne Tech stellen uns natürlich die Frage, okay, was passiert als nächstes? Wir haben Operations im Outsourcing-Bereich in Deutschland, Österreich, Osteuropa aufgebaut. Im Süden Europas, Griechenland, haben wir Mitarbeiter. Ein großer Teil unserer Mitarbeiter sitzen in der Türkei.
Okay.
Letztes Jahr in Kosovo gegründet. Und wir schauen jetzt gerade über den Tellerrand hinaus, was ist sonst noch möglich. Schauen auch gerade Richtung Süden Afrikas, was da möglich ist. Ist auch kein Geheimnis, dass Amazon und auch die Lufthansa sich dort angesiedelt haben mit ihrem Kundenservice.
Ja.
Wir sehen da für uns auch große Potenziale, auf den Märkten dementsprechend Angebote zu maßzuschneidern für unsere Kunden und werden auch extrem weiter wachsen. Also unser Fokus wird weiterhin sein, die Zeitarbeit effizient zu gestalten. Das wird immer Teil von uns sein, von unserer DNA sein. Outsourcing anzubieten und, wie du eben richtigerweise gesagt hast, Tech. Ja, und Tech spielt in beiden Bereichen, sowohl im Outsourcing als auch unserem klassischen
Geschäft schon eine Rolle, ne?
Extrem große Rolle.
Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne schauen, ne, also wir merken ja heute schon den Schmerz. Also ich habe heute auch Kunden, die in ihrem Strategieprozess sagen, das verhindert heute schon Wachstum, die Leute, die wir nicht haben. Jetzt denken wir einfach mal 5 Jahre voraus oder 10. Wo glaubst du, geht dieses Thema insbesondere in Deutschland, auch für unseren Wohlstand noch hin? Und welche Trends siehst du da, die da einfach aufkommen? Oder wo müssen wir vielleicht auch umdenken? Wo müssen Unternehmen noch umdenken, wo sie heute sagen, so, das muss genau so sein und wir können das nur so machen?
Also wenn wir jetzt erstmal in die deutsche Industrie, die hier angesiedelt denken, ein ganz, ganz wichtiger Faktor wird definitiv sein, dass die Politik und die Industrie sich öffnen müssen. Vor allen Dingen, was die Beschäftigung von ausländischen Mitarbeitern angeht. Also sprich, was meiner Meinung nach passieren wird, ist, dass wir die Arbeitsmärkte nochmal deutlich öffnen müssen in Deutschland. Dass wir die Beschäftigung aus Drittstaaten vereinfachen müssen und dass wir auch uns ein bisschen lösen müssen, was die Notwendigkeit der deutschen Sprache, sagen wir mal, in den ersten Monaten angeht, wenn jemand hier hinkommt. Also zu verlangen, aktuell ist es so, dass das verlangt wird, dass ein Mitarbeiter, der nicht unbedingt in einem Mangelberuf arbeitet, ne? der Beruf ist ja auch, sagen wir mal, der Begriff ist auch sehr ausdehnbar, um es mal ganz einfach zu sagen. Wenn der kein Deutsch spricht, dann hast du, sagen wir mal, sehr limitierte Chancen auf eine Arbeitserlaubnis in Deutschland. Okay. Aber der Markt muss sich öffnen, meiner Meinung nach. Die Politik muss sich öffnen. Aber auch der Kunde, ganz wichtig. Das heißt, Sicherheitseinweisungen müssen international verfügbar sein in Sprachen. Dass die Prozesse in der Produktion, jetzt stell dir mal vor, ein kleiner Mittelständler, der im Bayerischen Wald, jetzt nehmen wir mal das Extrembeispiel, der immer sehr stark den Fokus auf die Regionalität gelegt hat, der Produktionsleiter, der Meister, der muss sich öffnen dafür. Und das hat natürlich auch einen kulturellen Wandel.
Absolut.
Ja. So, und da, glaube ich, ist auch nochmal viel Nachholarbeit, meiner Meinung nach, wo wir auch helfen können und müssen, dass man für solche Beschäftigungsverhältnisse offen sein muss, kulturell offen sein muss.
Begleitet ihr das auch konkret, die Leute dann?
Ja, genau. Also wir hatten ein extrem großes Projekt. Als der Ukraine-Krieg losging, hatten wir meiner Meinung nach auch ganz, ganz tolle, ganz, ganz tollen Austausch mit Kunden. Mhm. Wir haben damals ein Caretaker- und Jobprogramm aufgesetzt. Wir haben dort zusammen mit einer Influencerin gearbeitet, die in Deutschland und in der Ukraine aktiv ist. Mhm. Haben dort einen Post losgesetzt und haben gesagt, okay, jeder, der sich auf den Weg gerade macht, und das waren damals zu Beginn des Krieges, waren das fast ausschließlich Frauen mit Kindern. Mhm. Die können sich bei uns melden. Mhm. So, das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal so eine Art Auffangnetz mit aufgespannt und gesagt, okay, jeder kann sich bei uns melden, egal in welcher Sprache. Also sprich, was wir gemacht haben, ist ukrainische Dolmetscher eingestellt, haben einen WhatsApp-Kanal zur Verfügung gestellt, wo sich jeder sofort bei uns melden konnte und haben erstmal geholfen, erstmal die Needs, sagen wir mal, zu
Die Grundbedürfnisse
erstmal abzufedern. Also heißt, jemand braucht eine Unterkunft, jemand braucht Nahrung, jemand braucht Zugang zu Fördermitteln, braucht Zugang zu Transport. Die Kinder müssen versorgt sein und erst wenn die Kinder versorgt sind, könnte jemand vielleicht darüber nachdenken, vielleicht ein Beschäftigungsverhältnis mal in Teilzeit anzunehmen. So. Und damals, das Auffangnetz haben wir schnell aufgespannt von unserer Seite, haben schnell Dolmetscher gefunden in Polen, in Deutschland, in Österreich, überall.
Ihr habt natürlich auch ein super Netzwerk da.
Genau. Haben sich extrem viele bei uns gemeldet, wurden dann erstmal geflutet mit Anfragen und haben dann erstmal geguckt, was wir alles machen können. Die Städte haben immens geholfen, gerade Stadt München war sehr, sehr offen für sämtliche Anfragen, die wir hatten. Wir hatten dann eine sehr, sehr enge Kooperation, was mich total gefreut hat. Und nachher haben wir ein Mailing rumgeschickt an Kunden und was mich total gefreut hat, ist, dass viele Kunden sich bei uns gemeldet haben, gesagt haben, wow, wir haben Lust, auch Menschen anzustellen, die nicht Deutsch sprechen und wir sehen was. Ein Softwareunternehmen aus Köln hat sofort gesagt, wenn irgend nur jemand in der Lage ist, irgendwie zu programmieren. Und ich war selber 2019, 2020 war ich selber in der Ukraine, hatten vor der Pandemie uns auch schon überlegt, dort Kooperationen zu bilden, sind immer noch in sehr starkem Kontakt. Und ich habe damals das Land sehr techy wahrgenommen. Universitäten legen einen sehr, sehr starken Fokus auf Ausbildung. Und gerade was Software Development angeht, extrem viele Unternehmen oder die extrem viele Unternehmen sind schon dort angesiedelt, die dementsprechend Software Development as a Service anbieten. Und das war natürlich für uns, also war für mich total faszinierend und ein ganz faszinierendes Land, das hochausgebildete Menschen hat, aber nicht die deutsche Sprache können. Das heißt, Unternehmen haben wir auch schon extrem gute Erfahrungen gemacht, extrem viele Unternehmen waren dort offen. Wir hatten auch hier den Kunden aus dem Bayerischen Wald, der auch offen war. Ein Unternehmen, das für die Holzverarbeitung macht, die sofort gesagt haben, nee, wir machen das. Wir nehmen, sobald ihr jemanden habt, der kann hier bei uns arbeiten, was ich total faszinierend finde. Also das Bild ist nicht immer schwarz-weiß, aber sagen wir mal, in der Not, wo ich mal total fasziniert von bin, in der Not wird man offener und man wird auch erfinderischer, was mich, sagen wir mal, auch teilweise innerlich ein bisschen beruhigt. Aber ja.
Jetzt die Frage, wie kriegen wir das, ich sag mal, auf einer nationalen Ebene skaliert und institutionalisiert? Ne?
Ja. Ich glaube, das Thema Offenheit für Sprachen, für andere Kulturen ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Mhm. Aber ich glaube, das sieht man schon, dass dort sehr, sehr gute Beispiele gibt, die wir auch begleiten. Die Industrie muss sich dort noch ein bisschen einstellen. Ich sehe ganz klar, dass der Trend zu höherwertigen Jobs ist, auch in der allgemeinen Industrie. Also das Niedriglohnsegment, so wie es heute ist, wird, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht mehr existieren.
Weil es auch automatisiert wird?
Teilweise automatisiert wird und viele Unternehmen sich auch ganz klar gucken, welche Wertschöpfungskette brauche ich hier. Das ist mal ein Trend. Ein zweiter Trend, den wir trotzdem sehen, das widerspricht dem gar nicht. Du kannst dich an die Bilder erinnern, letztes Jahr in Shanghai, als Schiffe nicht rauskamen. Ja. Das heißt, Lieferketten unterbrochen wurden. Und wir sehen einen ganz, ganz klaren Trend Richtung Nearshoring von der Industrie. Das heißt, dass Kernprozesse, die dann doch Richtung China, Indien, Pakistan verlagert worden die letzten Jahre, dann teilweise eine Rolle rückwärts gemacht wird. Heißt jetzt nicht, dass da jetzt die Kosten explodieren, sondern wenn man den Prozess effizienter gestaltet, plus Tech, das im Nearshoring-Bereich, also nah an die Absatzmärkte, wieder zurückführt.
Das ist dann Osteuropa und Südeuropa hier?
Genau, Osteuropa ist ein Riesenthema für uns. Wir produzieren auch jetzt schon aktuell im Auftrag, also sprich Outsourcing im Rahmen des Final Assembly und Logistik. Das setzen wir auch um. Ja. In den Grenzstaaten an Deutschland, also sprich Polen, Ungarn, haben wir Customized Solutions aufgesetzt für Kunden. wo wir dementsprechend Teile, die uns zugeliefert werden aus Asien, dementsprechend selbstständig.
Okay. Dann, die vorher auch in Asien produziert wurden.
Genau, Teile, ja. Spritzgussteile, die dann in Asien produziert wurden und dann in den letzten Schritten dann von uns zusammenmontiert werden und dann auch aus unserer Logistik dann rausgehen und dementsprechend dann an die Absatzmärkte dann vor allen Dingen Deutschland, Österreich, Schweiz plus UK dementsprechend dann geführt werden. Mhm. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz klarer Trend. Das
geht doch nicht mehr weg, das wird nur mehr.
Ja, das wird eher noch mehr, ja.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die Herausforderungen, auch Anforderungen gesprochen, sich da zu öffnen an den Arbeitsmarkt. Aber wenn wir jetzt nochmal und am Ende unseres Podcasts, nämlich da sind wir ja auch schon wieder, nach knapp einer halben Stunde, wünschen sich unsere Zuhörer auch immer nochmal einen Rat von unserem Gast. Und du hast jetzt hier schon ein paar Ratschläge gegeben, ne? Das Offenheitsthema ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiges. Aber was würdest du Unternehmenshörerinnen jetzt wirklich im Kampf um nicht nur die Besten, ich glaube, wir kämpfen nicht nur um die besten Köpfe, sondern wir kämpfen überhaupt um Köpfe unter Hände, die wir da brauchen, um den Wohlstand auch hier in Deutschland auch nochmal zu halten und zu stabilisieren. Was würdest du denen konkret raten, was sie jetzt tun müssen, wenn sie an ihr Recruiting denken, an all die Themen denken, vor denen sie jetzt stehen und wo sie heute ja schon Schmerz haben?
Ich würde zwei Ratschläge geben. Also man muss den bestehenden Mitarbeiter und den Kandidaten besser verstehen und ganz klare Benefits herausarbeiten. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Warum arbeitet jemand hier für ein Unternehmen? Das kann... Klar, wir haben eben über das Thema Gehalt gesprochen, das kann auch eine Vision sein fürs Unternehmen und jemand begeistern für ein Unternehmen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man unbedingt ein unfassbar gutes Produkt haben muss. Ja, alle wollen für Apple arbeiten, das verstehe ich auch alle, teilweise wollen aber Menschen für ein Unternehmer arbeiten und wollen die Kultur mitgehen und identifizieren sich mit dieser Kultur, was meiner Meinung nach auch eine Identität einer Firma dementsprechend widerspiegelt und auch dann dementsprechend auch ein Purpose da ist.
Und den muss ich auch transportieren. Also erstmal muss ich den haben, ich muss ihn formulieren und ich muss ihn transportieren,
ja.
Ne?
Ja.
Okay.
Und das Zweite, ganz klar, das Streamline von Prozessen. Genau zu gucken, was macht jeder den ganzen Tag, wo ist die Wertschöpfungskette, wer arbeitet in der Wertschöpfungskette, wie können wir das Ganze effizienter gestalten und vor allen Dingen so effizient gestalten, dass die Tätigkeit, die jeder macht, vollumfänglich oder mit einem hohen Anteil der Produktivität dementsprechend dem eigentlichen Ziel des Unternehmens dementsprechend beiträgt.
Also doch ganzheitlicher drauf gucken, nicht sagen, ich lagere dieses Thema Mitarbeiter an HR aus und die müssen halt einfach ein paar Stellen besetzen, dann wird es schon gut.
Das Resultat kann nachher immer noch sein, dass man sagt, ich lagere einen Sekundärprozess aus. Ja, das kann natürlich ein Teil davon sein, dass man sich mit seiner Mannschaft auf seinen Kernprozess konzentriert. Aber selbst der Kernprozess muss...
Der muss
durchstrukturiert sitzen. Sein, der muss sitzen.
Und sonst da kann, funktioniert der morgen nicht mehr in Deutschland.
So kann Tech kann helfen. Die Frage, die man sich immer stellen muss. Also ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir in 2 Jahren, 3 Jahren keine E-Mails mehr schreiben, die nicht vorformuliert sind. Also wo eine Intelligenz mit drauf guckt, die einen Vorschlag macht. Weil, muss man auch ganz ehrlich sagen, die E-Mails oder gerade die Kommunikation, ich halte das für teilweise extrem ineffizient. Und wenn man sich selber so ein bisschen beobachtet, heißt jetzt nicht, dass die Antworten immer die gleichen sind, aber warum nimmt man nicht Vorschläge an, ja? Und auch eine künstliche Intelligenz annehmen, die einen kennenlernt, wie eine Partnerin oder ein Partner und dementsprechend proaktiv sagt, okay, auf Basis meiner Daten hast du bisher immer darauf reagiert, so reagiert. Das heißt jetzt nicht, dass die Künstliche Intelligenz diese E-Mail vollautomatisiert rausschickt. Dann kann ich allen Reminder oder eine automatisierte E-Mail zurückschicken, dass ich im Urlaub bin. So funktioniert es nicht, aber zumindest Vorschläge machen. Ja, und das sind Zeitfresser meiner Meinung nach, die effizienter durchgesteuert werden können. Und da bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir jetzt die Künstliche Intelligenz für uns nutzen müssen, adaptieren müssen und dann daraus auch die Effizienzgewinne in 2, 3 Jahren ziehen werden.
Super, Marc. Also in 2, 3 Jahren sehen wir uns spätestens wieder. Wir sehen uns öfter, aber gerne. Dann sehen wir uns spätestens wieder hier und dann schauen wir mal, ob wir noch E-Mails überhaupt schreiben. Da mache ich nämlich ein Fragezeichen dran. Wunderbar, Marc. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Danke dir.
Danke dir.
Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe, und Rüdiger Rath, CEO der Cancom Gruppe, mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes, www.strategy-summit.de, und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben, und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.